Ich heiße Heike Kötz und bin die Leiterin des Projekts, das ich Ihnen jetzt im Überblick vorstellen möchte. Im Anschluss werden Ihnen einige meiner Kollegen und Kolleginnen ihre einzelnen Arbeitsbereiche näher erläutern. Unser Bündnis Gemeinsam gegen Menschenhandel ist der Koordinator und Leadpartner des CHIPST-Projekts. Ende 2015 wurde für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den sogenannten AMIF, auf europäischer Ebene ein Aufruf zur Einreichung von transnationalen Projektvorschlägen veröffentlicht zur Unterstützung von Opfern von Menschenhandel. Thema dieses Aufrufs und unseres Projekts sind drei Teilbereiche. Zum ersten die frühzeitige Identifizierung und der Schutz von Opfern von Menschenhandel, gerade auch unter den Geflüchteten, und die Integration dieser Betroffenen in die lokale Gesellschaft und die Unterstützung einer freiwilligen Rückkehr. Die am weitesten verbreitete Ausbeutung bei Opfern von Menschenhandel ist in Europa die sexuelle Ausbeutung, von denen Frauen und Mädchen die überwiegende Mehrheit der Opfer sind. Unsere Zielgruppe ist hauptsächlich Frauen, die Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung sind oder in Gefahr stehen, ausgebeutet zu werden. Insbesondere unter der Gruppe der Asylsuchenden und Migrantinnen, die besonders schutzbedürftig sind. Unsere Projektpartner arbeiten direkt vor Ort mit diesen Betroffenen. Projekte, die sich um Förderung in diesem Aufruf bemühten, mussten einen Multi-Stakeholder-Ansatz verfolgen, mit mindestens zwei verschiedenen Partnern aus mindestens zwei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Mit unserem Bündnis sind 7 deutsche und ein bulgarischer Partner, die zusammen das Projekt konzipierten. Unser Projekt trägt den Namen CHIPST. Die Abkürzung steht für German Integration Program for Survivors of Trafficking. Der erste unserer drei Arbeitsbereiche ist die frühzeitige Identifizierung von Opfern des Menschenhandels. Daran arbeiten unsere Projektpartner in Hamburg, Mission Freedom, in Berlin, Neustadt und in Stuttgart, Esther Ministries. Mein Kollege von Esther Ministries wird gleich noch mehr dazu sagen. Der zweite Arbeitsbereich ist die Integration. Das machen in Berlin Pink Door und Alabaster Jar und in Bulgarien die Set Free Foundation. Der letzte, etwas kleinere Arbeitsbereich ist die Unterstützung einer freiwilligen, sicheren und dauerhaften Rückkehr. Dafür ist meine Kollegin Andrea Kern vom Netzwerk gegen Menschenhandel zuständig. Das Projekt findet in den zwei verschiedenen Ländern statt, Deutschland und Bulgarien, damit wir unsere Expertise der Gegebenheiten der zwei Länder erweitern können und das Programm übertragbar machen können für viele andere Länder. Im Oktober erhielten wir die Bewilligung der Förderung von der Europäischen Kommission für 2 Jahre. Wir starteten das Projekt am 1. Januar diesen Jahres. Jetzt gehen wir in die drei verschiedenen Arbeitsbereiche näher ein und ich übergebe an meinen Kollegen Ben Walker.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Ben Walker, richtig. Ich möchte gleich auf meine Kolleginnen verweisen, die Annalena Reiferscheid und die Anne Patz, die jeweils die Städte Berlin und Hamburg vertreten in der Arbeit, die ich jetzt am Beispiel von Stuttgart vorstelle. Deswegen, das sind die kompetenten Leute anzusprechen, wenn es darum geht, was ist in Berlin und Hamburg los. Genau, Name ist klar, das ist der Kuchen aus Berlin, Hamburg und Stuttgart. Und ich möchte ganz kurz einen Abriss machen über das, was Identifizierung in diesem Zusammenhang auch heißt. Wir spannen einen Bogen, wir sind dieses CHIPST-Projekt. Darum geht es im Endeffekt, erfolgreich die Integration von Überlebenden aus dem Menschenhandel zu gewährleisten. Das heißt, es muss eine Speerspitze geben, die den Anfang macht. Das sind in dem Fall meine Arbeitsgruppe, meine Kolleginnen und ich. Wir sind die Identifikationsgruppe, das heißt, wir sind dafür da, um Rotlicht in der Theorie sichtbar zu machen und auch in der Praxis. Das heißt, unsere Erkenntnisse nützen Streetwork-Teams und bestenfalls dann auch Behörden wie die Polizei. In Hamburg läuft die Sache so ab, die Hauptquelle, um dort zu identifizieren, ist klassische Streetwork-Arbeit und das Internet. Der Fokus liegt dort auf Modellwohnungen. oder auch als Wohnungsportale bekannt. Es ist dort eine klassische aufsuchende Arbeit bzw. Streetwork, das Tool. Und wenn wir dort von einem Trend sprechen können, den wir jetzt schon festgestellt haben, was für uns sehr wichtig ist in unserer Arbeit, dass wir Trends ermitteln, um reagieren zu können, dann haben wir viele Adressen lokalisiert dort, die nicht permanent besetzt sind und die lassen den Schluss zu, was auch oft in der Praxis so ist, dass das Wohnungen sind, Appartements, die angemietet werden, damit dort zu einer verabredeten Zeit eine Prostituierte ihre Dienste anbieten kann. Sprich, es sind dezentrale Stundenhotels, die in die Stadtteile gestreut werden, gesprengt werden. Für Berlin ist die Hauptquelle von der Identifikation unter anderem auch natürlich das klassische Streetwork und das Internet. In Berlin haben wir sehr, sehr viele Menschen, 3 Millionen Leute. Übrigens, der Kuchen vereint, wenn wir den Großraum Stuttgart mit dazu nehmen, ungefähr 7 Millionen Leute. 3 Millionen Berlin, 2 Millionen in Hamburg und 2,5 im Großraum Stuttgart. Stuttgart selber ist 500.000 groß, das ist überschaubar, was den Straßenstrich angeht. Nicht so in Berlin. Da gibt es einen regen Straßenstrich. Was hier auch ein Tool der Wahl ist und was sehr wichtig ist, ist, dass die NGOs zusammen mit den Government Organizations und den Ladenbesitzern, die unmittelbar an diesen Straßenstrich angrenzen, ein Networking machen. Das heißt, persönliche Kontakte knüpfen. Wenn es darum geht, Einzelschicksale auch nachzuverfolgen, ist es immer wichtig, es sind viele involviert. Das heißt, dort macht meine Kollegin eine gute Arbeit unter den angrenzenden Geschäftsleuten, Ladenbesitzern, die sehr gut läuft. Wir haben einen Trend auch hier, auf den wir überraschenderweise gestoßen sind, muss ich sagen, zum Anfang. Mittlerweile kristallisiert sich's raus als eine Pest, die rüberschwappt. Und zwar, wir beobachten einen starken Anstieg von gehandelten afghanischen Jungen im Teenageralter. Und da gibt's eine hohe Fluktuation auf diesem Straßenstrich. Also unser Ziel war ursprünglich natürlich der klassische Straßenstrich, wenn ich das so vulgär ausdrücken darf, zu beobachten. Aber da gibt es dann einfach die Beobachtung, dass es eine ganz, ganz starke Anzahl von afghanischen Jugendlichen ist, die mittlerweile dort gehandelt werden. Unter anderem ging letztens durch die Tagespresse ein Bericht, dass afghanische Jungs, die das Alter von 18 erreichen, hier bei uns in Deutschland aus den Programmen rausfliegen, diesen Flüchtlingsprogrammen. So. Das heißt, was wir hier beobachten, ist im Fachjargon Survival Sex genannt. Die müssen überleben. Wenn ich dann zu Stuttgart weiterkomme, wir haben eine ganz andere Situation in Stuttgart. Wie gesagt, ich sage das ein bisschen, entschuldigen Sie bitte, ein bisschen sarkastisch, unsere Stadt ist sauber. Wir haben einen Daimlerstand, der sich dreht 24 Stunden und da gibt es kein Übel und Unheil und es ist so auch kommuniziert von den Behörden größtenteils. Deswegen ist für uns, wir haben ja auch nur 2 kleine Gassen Rotlichtbezirk, alles andere gibt es ja, ist ja kein Rotlicht. Und das ist unter Kontrolle. Da gibt es auch keinen Straßenstrich mehr oder nur ganz vereinzelt. Da stürzt man sich auch drauf gern mit Kameras und mit Bürgermeister und so. Deswegen war für uns von vornherein klar, klassisches Streetwork, schön und gut, aber wir müssen uns anderen Quellen befleißigen. Das heißt, wir haben mittlerweile das Darknet zu Rate gezogen. Sage ich gleich noch was dazu. Der Fokus in Stuttgart, was das Rotlicht angeht, ist sehr deutlich auf die Escort-Services abgestimmt. Wir sind in Stuttgart eine sehr reiche Stadt. Das heißt, die Geschäftsleute, die verlangen Escort-Services. Wir haben in Hamburg Zahlen, wo Escort-Services zwischen 10 und 30 Damen verwalten. Meistens in Stuttgart ist die Zahl 70 keine Seltenheit. Und davon gibt es einen ganzen Haufen. Meine Zusammenarbeit in Stuttgart, die ist sehr stark mit dem Landeskriminalamt und mit der Stadt, wo wir uns an einem runden Tisch beteiligen im Rathaus. Und warum jetzt hier die Begriffe LKA und Darknet fallen, ist ganz einfach der, wir sind bei uns in Stuttgart auf ein ganz starken Kinderstrichproblem gestoßen. Und das sind Dinge, die sind ganz heikel, weil was es nicht geben darf, wird dann auch oft totgetrampelt. Und deswegen habe ich mir auch müssen sehr, ja, sehr gute Kontakte beim LKA suchen, die die dem Vertrauen schenken und die da unter anderem Bescheid drüber wissen. Das Darknet ist insofern relevant für uns, da wir dort Foren beobachten können, in denen sich Menschen austauschen. Und diese Austausche decken sich mit dem, was wir von Streetworkern wissen, die zufällig auf dieses Problem auch gestoßen sind. Also wir kratzen da gerade an einem Hornissennest und so sieht es aus, Identifikation. Wir drei in Stuttgart, Berlin und Hamburg, wir haben einen gemeinsamen Output, der auch produziert wird. Eine Sache zum Beispiel ist, wir wollen eine Website bauen. Wir haben uns die Domain initel.eu gesichert in Stuttgart und wir entwickeln derzeit eine Website, die in so vielen Sprachen wie nur möglich erscheinen soll. Und wir werden dort Karten drucken, Karten produzieren und die verteilen irgendwann. Und wir möchten dort sowohl für Analphabeten als auch für Leute, die lesen können, Prostituierte die Möglichkeit bieten, einen Ausstieg zu schaffen. Und zwar aus einer Notsituation raus. Und das ist, was es liegt mir sehr am Herzen. Also was wir hier sehen, den Screenshot. Das ist Teil von einer ganz, ganz langen Website, die wir aber für mobile Telefone optimiert haben. Also das ist jetzt nicht nur so ein Strich, wenn man jetzt auf einen Computerscreen geht, sondern wir gehen davon aus, dass fast 100% derjenigen, die diese Seite aufrufen, ein Mobiltelefon haben. Deswegen haben wir das Design etwas angepasst. Wir sind dran, Dinge zu entwickeln, wo wir aufgrund von einer Notrufnummer, die wir noch reservieren werden, die Frauen auch lokal zuordnen können. Das heißt, wenn in Hamburg die Notrufnummer gewählt wird, kommen sie bei euch raus beispielsweise und so weiter und so fort. Also das soll eine Website werden mit massivem Unterbau und bestenfalls irgendwann europaweit funktionieren. Das wird im Rahmen von dem Projekt aller Voraussicht nach in der Form nicht möglich sein, weil wir dafür eine ganze Menge neue Stakeholder brauchen, die da Finanzen reinpumpen, weil das ist zeitintensiv und auch personenintensiv. Ein anderer Output, den wir anstreben, ist, wir entwickeln ein Schulungsprogramm für Mitarbeiter und Ehrenamtliche in Asylheimen bzw. Unterkünfte für Geflüchtete. Warum? Wir haben dort das Problem, und es ist auch schon mehrfach beobachtet worden, das ist kein Geheimnis und auch keine Neuerung, aber dass Schleuserbanden schon oft in den Herkunftsländern die Opfer rekrutieren und sie via Deutschland und in Deutschland verschachern. Aber als Mitarbeiter von einer geflüchteten Unterkunft habe ich vielleicht nicht unbedingt permanent diese Problematik vor Augen. Wir entwickeln was und wir gehen hin und bieten an zu schulen. Also wir möchten auch nicht natürlich mit der Brechstange rein und sagen, hier, wir sind Chips und wir wissen alles. Aber wir möchten kommunizieren, wir sind diejenigen, die freigesetzt sind, um das zu tun. Möchtet ihr diese Hilfe annehmen? Das Dritte, was ich als Output bezeichne bei uns, ist ein sogenanntes Mapping. Das war in dem Vertrag auch so fest verankert. Das heißt, wir möchten das Rotlicht zahlenmäßig und grafisch erfassen. Und das nicht nur einfach für unsere Street-Teams, sondern auch für, um einfach was in der Hand zu haben für Behörden. Um zu sagen, guck mal, so blöd sieht es in Stuttgart zum Beispiel aus. Wie gehen wir da vor? Also wir haben eine Excel-Tabelle entwickelt, in der wir fein säuberlich reinschreiben, welcher Stadtteil, welche Adresse, das, was wir lokalisieren. Und die Kategorie, und die werten wir aus und versuchen das zahlenmäßig aufzubereiten und zu interpretieren. Jetzt sieht man hier zwei Tortendiagramme, die in Stuttgart die Situation in Stuttgart repräsentieren. Die zwei unterschiedlichen sind deswegen wichtig, weil links sieht man die Verteilung der Summe der arbeitenden Damen und rechts die Verteilung der Summe der Objekte. Und wir interpretieren das so: Wir haben in Stuttgart 63% aller Etablissements, die für Rotlicht genutzt werden, sind Privatwohnungen zum Beispiel. Und auf diese 63% Objekte verteilen sich 38% der Summe der Damen. So ist es zu lesen. Ich möchte noch ein Augenmerk auf den weißen Abschnitt legen. Das repräsentiert die Escort-Services. Und da haben wir in Stuttgart 21% aller, beziehungsweise 7% aller Rotlicht-Etablissements, wenn ich das so bezeichnen darf, sind Escort-Services. Das ist doppelt so viel prozentual wie in Hamburg. Nur mal, um auch die Schärfe da reinzubringen. Des Weiteren gehen wir da natürlich ins Detail und verteilen diese Rotlichtetablissements nach Bezirken, weil wir auch sehen möchten, wo sind die Hotspots? Welcher Bezirk ist ein Brennpunkt plötzlich rotlichtmäßig? Hier sieht man jetzt zum Beispiel einen ganz großen gelben Balken über dem Bezirk Bad Cannstatt. Bad Cannstatt ist der Stadtteil bei uns, wo wir das Stadion haben, die Veranstaltungshallen etc. etc. pp. Eigentlich ein Top-Stadtteil mit erheblichen Problemen. Das habe ich noch feiner runtergebrochen auf die einzelnen Stadtteile, nicht nur die Bezirke. Aber wir möchten da natürlich auch dann sehen, wo arbeiten denn tatsächlich dann auch die meisten Damen. Und so möchten wir das aufbereiten. Und so ergibt sich schon wieder ein ganz anderes Bild. Weil allein von den Balken sieht man natürlich jetzt in Stuttgart-Mitte nicht arg viel. Links ist ein bisschen hoch. Aber wir sehen, zahlenmäßig ist in Mitte bei uns in Stuttgart das größte Problem. Momentan das, was wir recherchieren können. Und Mitte heißt Rathaus, Hauptbahnhof, Königstraße, Stadtpark. Das sind die Dinge, wo wir Touristen hinführen. Wo wir sagen, guck mal hier, Stuttgart ist schön. Und so sieht es natürlich dann aus. Die dritte Mappe zum Schluss. Google gibt uns da ein wahnsinniges Tool dafür. Wir können diese Excel-Tabelle einfach einpflegen und frupp, kommt ein buntes Bild heraus, das wir so natürlich weiterhin immer pflegen und einfach auch draufklicken können. Jetzt hier an dem Beispiel von dem Bordell Paradies und haben einfach präzise Informationen schnell zur Verfügung. Das ist unter anderem, was Sie unter Identifikation verstehen und wir möchten da einfach qualitativ hochwertige Arbeit abliefern. Ja, und das war's für mich. Ich möchte gerne an meine Kollegin Andrea Kern übergeben, die nächste Arbeitsgruppe vorstellt.
Genau, mein Name ist Andrea Kern. Ich bin die Rückkehrkoordinatorin für CHIPST und angestellt beim Netzwerk gegen Menschenhandel, wohne und arbeite hier in Berlin. Vielleicht soll ich da noch weiter. So. Wir gehen zwar davon aus, dass die meisten Frauen es vorziehen werden, hier in Deutschland integriert zu werden, was auch die Erfahrung zeigt. Es gibt aber Fälle, wo das entweder nicht möglich ist, weil da gewisse Hindernisse und Herausforderungen sind, wie ich sag mal, Sprache oder auch Aufenthaltsstatus, oder dass die Betroffene selber halt wünscht, in ihr Heimatland und ihre eigene Kultur zurückzukehren. Und dafür haben wir die Rückkehrkoordination. Ich habe in erster Linie eine beratende und unterstützende Funktion. Genau, und diese Position ist tatsächlich auch in der Praxis angesiedelt, wirklich zwischen der Identifikation und der Integration. Ein erster Schritt kann nämlich bereits sein, einfach zu helfen, zu klären, wo soll die Frau integriert werden, ob da, in Deutschland oder im Heimatland. Die Ziele, die uns dabei sehr wichtig sind, ist zum einen natürlich die Sicherheit der Frau zu garantieren. Damit verbunden auch das Risiko einer erneuten Viktimisierung, das wir verhindern wollen. Und es geht wirklich um eine langfristige Integrationsperspektive. Dann ist die Rückkehrkoordination in erster Linie auch eine Schnittstelle zwischen Projektpartnern, kooperativen Partnern, Beratungsstellen und wen es sonst da noch so alles gibt. Es geht nicht darum, eine neue Institution zu schaffen, sondern die Kontakte und all das Wissen, was da ist, systematisch zu sammeln, zu ordnen und zur Verfügung zu stellen. Wir sind da auch in Annäherung und Abklärung mit Organisationen, die bereits ein Rückkehrprogramm haben, inwieweit da eine Unterstützung und eine Kooperation möglich ist. Und dann der dritte große Bereich ist natürlich die administrative und logistische Unterstützung im Fall einer Rückkehr. Das kann bedeuten, die Kommunikation mit Organisationen vor Ort, die Abklärung der Finanzierung, Hilfe bei der Planung der Rückreise oder Organisation von Dokumenten und was da sonst noch so alles mit anfällt. So, dafür stellen wir drei Sachen zur Verfügung. Das erste ist eine Broschüre, wo das ganze Angebot der Rückkehrkoordination nochmal zusammengefasst ist. Die ist bereits auch komplett auf Deutsch und auf Englisch vorhanden. Auf Bulgarisch und Ungarisch ist sie teilweise übersetzt, die rumänische Übersetzung folgt noch. Und in dieser Broschüre ist auch mit inbehalten ein Fragebogen zur Betreuung von Rückkehrerinnen, der einfach helfen soll, die wichtigsten Informationen zu sammeln und die wichtigsten Fragen vorab zu klären. Und dann das Dritte, natürlich wichtig, ist auch eine Kontaktliste von Organisationen in Herkunftsländern. Also eine meiner Aufgaben ist auf jeden Fall auch, Kontakte zu vermitteln. Kann ich euch auch aushändigen bereits. Die ist im Moment auf die drei wichtigsten Herkunftsländer beschränkt, also Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Ist aber auf jeden Fall ein Projekt, das über die Laufzeit von den 2 Jahren wachsen wird. Und an der Stelle kann ich auch sagen, ich bin sehr dankbar für alle, die noch Adressen, Kontakte haben. Und zwar nicht nur Adressen weiter zu vermitteln, sondern auch Erfahrungen weiter zu vermitteln, weil es geht uns auch um eine Qualitätssicherung. Wir wollen die Frauen wirklich an Stellen vermitteln, weil wir wissen, die haben das Wohl der Frau im Sinn. Und da steht keine korrupte Organisation dahinter. Genau, letztes Wort vielleicht auch noch an die kleineren Initiativen, von denen ich weiß, dass ihr hier auch vertreten seid. Ich weiß, da ist die Betreuung an Aussteigerinnen oft eine große Herausforderung, weil einfach die Ressourcen nicht da sind. Und für euch gilt auch das Angebot, ihr dürft mich gerne kontaktieren. Ich kann euch Kontakte in Deutschland vermitteln oder auch in Herkunftsländern, je nachdem, was der Bedarf ist. Genau, und in dem Moment, wo wir geklärt haben, wo die Frau integriert werden soll, da setzt dann unser Kompassprogramm an.
Genau, mein Name ist Tamara Grün, ich bin bei Pinkdoor angestellt und Pinkdoor ist für den Arbeitsbereich der Integration zuständig. Mit dem Kompassprogramm wollen wir die Integration der Frau auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen und sie auf die Herausforderungen dort vorbereiten. Das Programm dauert 8 Monate und ist kostenfrei für die Teilnehmenden und soll so niedrigschwellig wie möglich gehalten werden, also genau dort ansetzen, wo die Frauen stehen. Bereits durch Pinkdoor besteht die Möglichkeit, Frauen, die gefährdet sind, eine sichere Unterkunft zu bieten und sie in der angesiedelten Bildungseinrichtung dort mit grundlegenden kommunikativen und auch sozialen Fähigkeiten auszurüsten. Mit dem Programm wollen wir den sozialen Einrichtungen, die mit der Zielgruppe arbeiten, Handwerkszeuge liefern, damit der Einstieg in den Job realisierbar wird. Ohne unterstützende Unternehmer und auch Unternehmerinnen ist es allerdings momentan noch sehr schwer für Frauen, einen Job zu finden. Weswegen uns die Vernetzung mit Unternehmen besonders am Herzen liegt und auch ein Teilbereich des Programms sein wird. Und neben den Trainings der Frauen wird das Programm auch mit einem Mentorenprogramm gestützt. Darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Und das Programm wird in Deutschland entwickelt aktuell und in Bulgarien, das hat Heike Kötz schon Anfang gesagt, und soll dann schlussendlich in Deutschland, aber auch international übertragbar sein. Die ersten Trainings haben wir für August angedacht, und zwar werden die in Berlin und in Sofia durchgeführt. In Berlin wird das Programm durch Pinkdoor und Alabastajar entwickelt und auch durchgeführt, und in Bulgarien ist die Set Free Foundation dafür zuständig. Hinter der Set Free Foundation stehen Grant und Peter Ann Small. Die beiden würde ich Ihnen heute gerne vorstellen. Leider kann nur einer von beiden heute da sein, und zwar Grant Small, der auch hier in der Mitte sitzt. Genau. If you want to say,
just. Great, it's good to be here. A South African from living in Bulgaria, speaking in Germany. So it's great to be here.
Thank you. Yeah. Genau, er ist in Bulgarien für die Aufbereitung und die Zusammenstellung von dem Unternehmernetzwerk zuständig, und Sie werden von ihm später auch noch ein bisschen mehr hören. Seine Frau, Peter Ann Small, wollte heute auch hier sein, ist leider verhindert, da sie am Flughafen ausgeraubt wurde. Deswegen kann sie leider heute hier nicht sein. Sie ist für die Übertragung des Programms in Bulgarien zuständig und führt die Trainings dort auch dann durch. Nun zu den Trainings. Die Trainings der Frauen werden in 4 verschiedene Phasen aufgeteilt, und in denen erlernen sie verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zu Beginn ist es aber ganz wichtig, dass die Frau, bevor sie an dem Programm teilnehmen kann, ein Stabilisierungsprogramm durchlaufen ist. Viele der Frauen kennen oftmals ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten gar nicht. Natürlich kann man das nicht pauschalisieren, leider ist es dennoch oftmals unsere Erfahrung. Weswegen wir in der ersten Phase genau schauen wollen mit der Frau, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie hat, und ihre persönlichen Stärken und auch Schwächen ermitteln wollen. Wenn sie diese nämlich kennt, ist die Idee, also die ersten Ideen werden dazu dadurch ermöglicht, eine berufliche Neuorientierung zu schaffen, da genau das Problem ist bei den Frauen oftmals, da sie nicht wissen, was sie können oder was ihre Stärken vielleicht auch sind oder ihre Interessen, um eben eine berufliche Neuorientierung zu schaffen. Diese Perspektiventwicklung ist natürlich ein Prozess, also der wird nicht in dieser ersten Phase abgeschlossen, sondern entwickelt sich weiter und weiter hinweg über das ganze Programm und wird am Ende der letzten Phase auch nochmal mit aufgegriffen. Neben dieser beruflichen Perspektiventwicklung wollen wir in dieser ersten Phase auch auf weitere Fähigkeiten setzen und bestimmte Themen mit den Frauen behandeln, wie beispielsweise den Umgang mit Finanzen. Dann wird Kommunikation ein Thema sein, Eigenmotivation und auch Zielsetzung. Auf der Grundlage der hier in der ersten Phase ermittelten Stärken und auch Schwächen und auch Interessen der Frau suchen wir gemeinsam mit ihr in der zweiten Phase einen Praktikumsplatz, einen passenden. Hierzu werden Unternehmen benötigt, die den Frauen ermöglichen, eine gute Arbeitserfahrung zu machen. Innerhalb dieser Praktikumssuche lernen die Frauen zum einen, wie sie eine Bewerbung schreiben. Wir bereiten sie auf das Vorstellungsgespräch vor und es geht auch um die Themen wie, was für Rechten und Pflichten habe ich eigentlich als Arbeitnehmerin. Da wollen wir sie auch ausstatten und auch einen Raum schaffen, um eben über Ängste und auch Herausforderungen zu sprechen, die eventuell auf sie zukommen. Des Weiteren wollen wir auch mit ihnen gemeinsam schauen, wie sie ihre persönlichen Stärken und auch mit Erfahrungen des Scheiterns am Arbeitsplatz umgehen kann. Die Arbeit mit teilweise traumatisierten Menschen benötigt viel Motivation, Feingefühl und auch Vorbereitung, besonders für die Arbeitssituation. Weswegen es ohne Menschen, die sie in dieser Phase begleiten und auch betreuen und auch motivieren, sehr schwer ist für die Frau, dran zu bleiben, die Zähne zusammenzubeißen, um ihre Ziele zu erreichen. Weswegen wir einen Mentor, also einen Buddy, ich werde ihn zukünftig Buddy nennen, zur Seite stellen und darauf werde ich später auch noch genauer eingehen. In der dritten Phase geht es dann genau um dieses Praktikum. Da wird ein dreiwöchiges Praktikum stattfinden, in dem die Frauen ihre ersten Arbeitserfahrungen sammeln können. Und hier wollen wir auch wöchentliche Workshops durchführen, in denen die gemachten Erfahrungen und auch Herausforderungen, die unter der Woche angefallen sind, besprochen werden und gemeinsam auch geguckt werden kann, wie Lösungen entwickelt werden können für Probleme, die eventuell anstehen. Dem Mentor kommt hier eine besondere Rolle zu. Er soll die Frau hier auch besonders begleiten, ihr zur Seite stehen, auch mit Rat und Tat und Ansprechpartner einfach für die Frau sein in dem Moment. Allerdings ist hier nicht nur für die Frau ein Ansprechpartner da, sondern auch für die Unternehmen soll es einen Ansprechpartner geben, der sie einfach genau da unterstützt, wo es vielleicht Schwierigkeiten oder Herausforderungen gibt. Gegen Ende dieser Phase wollen wir das abgeschlossene Praktikum erstmal feiern und schenken den Frauen ein paar freie Tage, bevor es dann mit der letzten Phase weitergeht, in denen wir dann die Teilnehmerin explizit auf den Arbeitsmarkt vorbereiten und sie mit allem Nötigen ausrüsten wollen. Hier wird geguckt, wo finde ich jetzt eigentlich einen Job, was für Voraussetzungen haben manche Jobs und hier entwickeln wir auch gemeinsam die berufliche Perspektive aus der ersten Phase weiter und schauen, welche konkreten Schritte hier gegangen werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Besonderes Anliegen hierbei ist es uns, die Frauen in ein selbstständiges Leben zu entlassen, dass sie am Ende dieser Phase eigenständig wissen, was die nächsten Schritte sind, wohin sie gehen und an wen sie sich auch wenden können, wenn sie Fragen und auch Hilfen haben müssen, brauchen. Genau, wir wollen die Frauen hiermit so gut wie möglich ausrüsten, um sie in ein selbstständiges Leben zu entlassen. Innerhalb der 2 Jahre wollen wir das Programm weiter und weiter optimieren und auch durch Evaluation weiterentwickeln und den Bedürfnissen der Frauen anpassen, aber auch die Erfahrungen der Unternehmer mit einbeziehen und auch der Unternehmerinnen, um eben die Brücke zwischen dem Programm und dem Einstieg in den Job so gut wie möglich zu bauen. Wie schon erwähnt, wird das Programm durch ein Buddy-Programm gestützt, welches durch Alabaster Jar entwickelt wird. Und hier ist meine Kollegin Marina Labrenz dafür zuständig, die ich auch ganz kurz auf die Bühne bitten möchte, damit Sie wissen, wem Sie später Ihre Fragen stellen können. Das ist Marina Labrenz, genau. Und zwar wollen wir jede Frau, die das Programm durchläuft, unterstützen und ihr von Beginn an einen Mentor zur Seite stellen, der sie einfach praktisch unterstützt und bei aufkommenden Schwierigkeiten einfach für sie da ist. Damit die professionelle Begleitung hier möglich ist und auch gesichert wird, werden wir die Mentoren und Buddies anfänglich trainieren und sie über die Inhalte des Kompass-Programms aufklären und ihnen praktische Tools zur Hand geben. Ganz wichtig sind hier auch regelmäßige Austauschrunden, also Reflexionszeiten, in denen die Buddies zusammenkommen und gemeinsam durch Anleitung durch den Buddy-Trainer ihre Herausforderungen oder auch ihre Erfahrungen mit den Frauen teilen können. Und auch zwischen den Austauschrunden gibt es auch die Möglichkeit, sich über ein Online-Forum auszutauschen und hierüber eben über Erfahrungen oder auch Herausforderungen gemeinsam zu schreiben und zu chatten. Und hierdurch werden auch die Erfahrungen der bisherigen Buddies für zukünftige Buddies zugreifbar. Also die können auch darauf zugreifen, auch später noch. Für uns ist es, also unser Plan ist es, dass wir das Programm nicht nur für Berlin und Sofia entwickeln und ausarbeiten, sondern dass es überall verbreitet wird und auch übertragbar ist und somit auch anderen Beratungsstellen und Initiativen zugänglich ist. Und im zweiten Jahr, also 2018, wollen wir die Multiplikatorenarbeit starten und eben Organisationen und auch Initiativen ausbilden, schulen und unsere Ergebnisse und Erfahrungen an sie weitertragen. Genau. Daneben ist, wie bereits erwähnt, innerhalb des Projektes ein Unternehmernetzwerk aufzubauen angedacht. Und ohne Unternehmen ist es nämlich schier unmöglich, das Projekt durchzuführen. Das heißt, wir sind auf Unternehmer und Unternehmerinnen angewiesen. Und in Deutschland ist für den Aufbau dieses Unternehmernetzwerks Julia Zimmermann zuständig. Die möchte ich auch ganz kurz auf die Bühne bitten, damit Sie wissen, oder vielleicht kannst du einfach mal winken. Genau, dann wissen Sie, an wen Sie sich auch hier wenden können. Uns ist es ganz wichtig, Unternehmen mit ins Boot zu holen, damit wir die Frauen so gut es ist auszurüsten, damit wir wissen, was für Voraussetzungen brauchen die Frauen, wie können wir es, also den Übergang so einfach wie möglich gestalten. Grant Small, der Set Free Foundation, ist in Bulgarien schon dabei, so ein Unternehmernetzwerk aufzubauen und wird Ihnen gleich auch noch einen Einblick geben, wie sowas aussehen kann. Und wir überlegen auch hier in Deutschland, das Unternehmernetzwerk eventuell dementsprechend aufzubauen. Und nach dem Mittagessen erfahren Sie auch noch mehr in der Panel-Diskussion. Da gibt es einen Austausch von Arbeitgebern, die schon Erfahrungen mit betroffenen Frauen gemacht haben. Und damit möchte ich auch schon an Grant Small übergeben, der uns noch ein bisschen mehr sagen wird zu dem, wie er in Bulgarien ein Unternehmernetzwerk aufgebaut hat.
Good morning. My name is Grant Small from Set Free Foundation in Bulgaria. Human trafficking is big business. And we would be naive to think that we can solve this issue of human trafficking with the NGOs and governments alone. To find a solution to the scourge of human trafficking will require us to find a long-term solution which needs to involve business. The role of business is critical to the successful fight against human trafficking. Now, what was interesting was this was part of my journey to getting involved, because actually I'm not an NGO type person, I'm a businessman. And as I tried to find where my part was in the pie of the solution, I came to the conclusion that more and more there was a role for us to play in business. And so as one of the key deliverables is about of this project is about finding and developing businesses that will create jobs for those survivors who come out of the programs but need a long-term solution so that they can stay out of this area of being trafficked. So I'd like to speak a little bit about what it's about. So we have established Freedom Business Alliance Bulgaria. It is the Freedom Business Alliance itself is an international organization. It was established in 2015, and we have aligned the Bulgarian chapter of Freedom Business Alliance with them. And we are currently in the process of registering it. I signed some documents yesterday, on Tuesday, just before I flew out here, to promulgate the organization in Bulgaria. But what is this alliance? What is it going to look like? Well, it's going to be a network of businesses. So what we call freedom businesses. So those are businesses specifically set up for the employment of the survivors of trafficking. But what we also have a vision for is working together and helping big business work together with us as NGOs to employ the survivors. You see, it cannot just be freedom businesses as we see it, these businesses. So I and one of the guests that you'll have a little bit later last night, we were talking, and it's about doing business for freedom, doing business together. And so we're calling on big businesses to get a part of it. What we're also saying is we need to partner with NGOs, because the NGOs need to help business understand the key issues that face these ladies. But actually, the NGOs also need to understand that in business, we need people who are competent, well-trained, etc., and how are we going to work together? So it is a partnership. And then we're a network of key individuals, interested parties who are going to get involved in that. So what do we do? So there's a couple of things that this network will do. Number one, we're going to assist NGOs prepare the survivors for business. So what training requirements? What are the minimum requirements that are going to be required? It's about creating a network, because opportunities exist. We just need to communicate them with one another. And so networking is key, as in anything. Training, mentoring, providing information, and then developing the marketplace. What when we say about that is there is a need. There's some businesses that create products. And what we're saying is that those products need to be sold, and you need to create the opportunity for those products to be sold in a marketplace. But it does also mean we need to create top-notch products, and then we need to share information. So why do we do this? The key reason is long-term reintegration means that the survivors need to be economically independent. They cannot rely on NGOs long-term. And so they need to have sustainable employment. Sustainable employment, not only for survivors of trafficking, but for anybody who is poor, brings hope and dignity. And so our view is that this process of building an alliance is about bringing hope and dignity to those survivors. That's the reason we do this. Why should you join? If you were a business, an NGO, why is it? Because we need to create a network of like-minded organizations, people with the same objectives. It's people who want to see the survivors restored to full dignity, to share the employment opportunities and to share the business opportunities, because there are plenty of business opportunities out there. We just need to unlock them. And then how can people get involved? Well, number one, communicate the employment opportunities. We're saying to the partners, to the businesses that are joining us, if you're going to employ somebody, give us an opportunity to present somebody who might be able to fulfill that role. So that's one of the questions we're asking. Then doing sponsorships. So if businesses are here, if you represent a business or know somebody, what are we also saying? Well, why don't you sponsor training? I've just recently launched a funding page, and one of the things I've said is pay for a year bursary for education, that person to be trained, etc. Working with a young lady, she's coming out of trafficking, but she wants to further her studies, but she's a mother of two children. How can she do that? She can't work, study, and improve. We need to provide that. So that's an opportunity. Job shadowing. Help us train people to become employable. A lot of the ladies, and I hear it from the people on the street, they don't always have the education, they don't have the skills. Well, if you just help us by allowing us for the girls to job shadow, that will create huge opportunities for them to build up their skills and be useful. And then are there other resources that are available? So what have we achieved so far? This is what we've done. We've got agreement with the Freedom Business Alliance. We've drawn up a constitution. We're registering the organization. We have trustees from five different businesses. Our website is developed. We so far have four companies that are members, and we've got four NGOs that have joined us, busy building this. And a little bit later this year, we will launch to the broader business community. We have established our website, so if you want to know a little bit more about it and read about some of our vision, etc., you can go to FBA, so FBABulgaria.com is our site, to just remember it, and you can go read all about it and find out about it. Thank you very much, Tamara.
Thank you, Grant. Zum Ende hin wird es jetzt noch ein bisschen praktisch, weil alleine, so schön sich das Projekt anhört, erschaffen wir es leider nicht. Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen in den unterschiedlichsten Bereichen. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, involviert zu werden und sich zu engagieren. Und zwar suchen wir zum einen für die Begleitung der Frauen wöchentlich Mentoren, also Buddies, die 2 bis 3 Stunden Zeit haben, die in die Frauen investieren möchten wöchentlich und die sich für 8 Monate festlegen können, die Frauen begleiten. Und hier suchen wir einerseits Ehrenamtliche, aber auch Organisationen, die schon solche Begleitprogramme durchführen, wie beispielsweise der Sisters e.V., der ist heute, glaube ich, auch hier. Genau, also falls Sie da Interesse haben, können Sie gerne später auf Marina Labrinz zukommen. Daneben suchen wir auch noch Leute, die aktiv die Trainings mitgestalten möchten. Also ab August geht's los, da starten wir die Trainings und bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun. Die Trainings müssen erarbeitet werden und auch durchgeführt werden dann. Und es gibt bestimmt viele Menschen auch hier in dem Raum, die da auch viel Spaß dran haben. Und falls Sie da auch Lust haben, aktiv mitzuwirken, können Sie gerne später noch auf uns zukommen. Daneben suchen wir auch immer Übersetzer, Medien oder auch Grafikdesigner. Eben oder einfach Leute, die uns mit ihren professionellen Fähigkeiten zur Seite stehen, die vielleicht Coaching-Angebote durchführen möchten oder auch die Frauen explizit auf den Job vorbereiten möchten. Natürlich, wie Grant es schon so schön gesagt hat, braucht es Unternehmen, die sich bereit erklären, den Frauen Praktikumsplatz zu bieten und oder die vielleicht auch einfach im Austausch mit uns ihr Wissen teilen und ihr Wissen an uns rantragen. Das ist uns eine große Unterstützung und hier gibt es eben auch vielfältige Möglichkeiten, wie sie einen Unterschied machen können. Eben wenn Sie aktiv werden wollen oder noch weitere spezifische Fragen haben, können Sie später gerne in den Pausen auf meine Kollegen und Kolleginnen und mich zukommen. Und genau, jetzt gibt es noch eine Zeit für allgemeinere Fragen und da würde ich gerne an den Frank Heinrich das Wort zurückübergeben.
Ich bin versorgt. Danke.